liebe Geschwister, dass wir diesen 1. Mai einsingen dürfen mit diesem großartigen Lied, Schönster Herr Jesus. Es ist ja die Schöpfung Gottes durchtränkt, aufgeladen mit Gottes Gegenwart und Gottes Heiligkeit. So ähnlich wie mit den Rundfunkwellen, die sind ja überall da. Die Fernsehausstrahlungen. Aber ich brauche an meinem Auto eine Antenne und ich brauche ein Radiogerät und dann muss ich noch einschalten und dann muss ich den richtigen Sender finden, damit das, was durch die Luft schwirrt, unsichtbar, plötzlich bei mir ankommt. Und die Gottesgegenwart, die erfüllt ist, ich bin der, der Himmel und Erde erfüllt. Will auch konzentriert sein, aufgenommen sein bei uns, dem wir uns öffnen. Der Bruder Leier hat uns heute mit seinem Gebet eröffnet, Herr. Wie der Samuel gesagt hat, rede Herr, dein Knecht hört. Jetzt darf ich Sie bitten, dass wir aufschlagen, Lukas 2, das herrliche Kapitel von der Geburt unseres Herrn Jesus. Allerdings nach der Bethlehem-Geschichte, Lukas 2, Abvers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn, das Kind Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, 2. Mose 13, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Was für ein Begriff tauchten da immer wieder auf? Dreimal. Nach dem Gesetz des Herrn. Der Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, er ward unter das Gesetz getan. Der heilige Gotteswille, wie er im Volk Israel bekannt gegeben war, da hat sich unser Erlöser Jesus ganz hineingestellt, er hat ihn nicht abgetan, sondern hineingestellt. Der Paulus sagt, damit er uns vom Gesetz erlöst, dass er das durchbricht. Aber nach dem Gesetz gehorsam. Und jetzt kommen sie in den Tempel der Maria und Josef mit dem Jesuskind. Und siehe, sehr oft in der Bibel, das ist kein Füllselwort. Schau mal, guck, blick auf. Aufpassen. Colligite animas, hat Johann Albrecht Bengel gesagt. Aufpassen. Schau mal. Stell dir's vor. Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. Gar nicht glaubt, dass bloß eine Bezeichnung ist für eine Eigenschaft oder ob darauf hingewiesen werden soll. Er war eigentlich erst halb in die Gemeinschaft von Israel aufgenommen. Die, die sozusagen auf der Warteliste standen, waren die Gottesfürchtigen. Er war gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Jetzt, liebe Geschwister, verehrte Schriftgelehrte, was ist der Trost Israels? Es wird der Erlöser kommen, der Israel erlöst. Hesekiel 37. Es wird der Geist des Herrn über die Totengebeine kommen, dass sie lebendig werden. Apostel Paulus sagt einmal später, warum wird das bei euch unglaublich erachtet, dass Gott Tote auferweckt? War Trost Israels. Und wir brauchen doch auch diese Auferweckungskraft Gottes, die ihr glaubt, nach der Macht seiner herrlichen Stärke, die er erwiesen hat, als er Jesus von Toten auferweckte. Wir glauben doch nicht, weil wir fromme, anständige Menschen sind, sondern weil Gott mit seiner Macht uns erreicht hat, uns zum Glauben geführt hat. Er wartete auf den Trost Israel. Wann endlich kommt die Stunde, da es den Erlöser gibt, der von uns abwendet das gottlose Wesen. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und es war ein Wort ihm zuteil geworden vom Heiligen Geist. Ach, liebe Schwestern und Brüder, wie schön ist das. So müssten Sie eigentlich in jeden Gottesdienst hineingehen, jede Bibelstunde, jeden Hauskreis. Lass mir ein Wort zuteil werden, wenn es bloß eine Zeile aus dem Lied ist. Lass mir es zuteil werden durch deinen Geist. Es war ihm ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Nicht sterben, bevor du den Heiland Gottes, den Tröster Israels, den Erlöser seines Volks gesehen hast. Die Würde des Alters, dass uns Ähnliches geschehen kann. Dass wir nicht von dieser Welt gehen müssen, bevor uns ganz gewiss wird, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Geschenk des Heiligen Geistes an uns. Und das sollte auch unser Anliegen sein im Alter. Herr, mach du es bei mir fest. Denn im Alter kommen nicht bloß die großen Erleuchtungen, die gibt's auch. Aber ich erlebe es in der Begleitung von Gleichaltrigen, die von heute auf morgen in die Demenz abgesunken sind. Da sagt mir einer, der mit mir in den Synoden der evangelischen Kirche in Deutschland, in unserer württembergischen Synode war, einer der großen Leitenden des CVM-Gesamtverbandes: Rolf, ich krieg nicht mal mehr das Vaterunser zusammen. Und da sagt mir eine 97-jährige Dame, die ihr Leben lang als Lehrerin den Kindern die Bibel lieb gemacht hat, als Religionslehrerin: Ich habe Zweifel, ob das alles eigentlich stimmt. Oder ob das nicht bloß Erfindung ist. Der Teufel lässt nicht nach bis ins 97. Lebensjahr, um uns das zu rauben, was wir meinen zu haben. Nicht nur das, die Gefährdung unseres Glaubens durch Demenz, durch Zweifel, durch Verhärtung des Unglaubens, den wir irgendwo mitschleppen, da hat uns irgendeiner eine ungute Wurzel in unser Leben hineingepflanzt. Einer unserer Religionslehrer im Gymnasium hat gesagt: Woher hat man denn das gewusst, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat? Er ging doch einen Steinwurf weit weg. Das überfällt mich immer wieder, diese Frage, und dann denke ich, die Jünger haben gut gehört, einen Steinwurf weit weg. Aber dann sagt der Religionslehrer, die haben noch geschlafen. Dann steht in der Bibel, Jesus, 40 Tage nach der Auferstehung, lehrte er vom Reich Gottes. Da hat er ihnen gesagt: Liebe Leute, ich habe gebetet, ihr habt zwar gepennt, aber ich habe den Vater gebetet, ist möglich. Also der Zweifel kann uns überfallen, den wir mitschleppen seit dem 17. Lebensjahr. Irgendwo wacht er auf. Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Jetzt gehören wir zu denen, über denen der Jesus gesagt hat: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, die doch erkennen dürfen. Hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Das aber ist das ewige Leben. Einbruch der Welt Gottes, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Christus Jesus, erkennen. Liebe Schwestern und Brüder, es kommt darauf an, dass uns im Alter, so sage ich gerne, Aha-Erlebnisse geschenkt werden. Ach, so ist das. Dass wir plötzlich Durchblicke bekommen, dass sich Schneisen öffnen. Vielleicht sind das altbekannte Tatbestände. Wir werden nicht die Ersten sein, die das entdecken. Aber für uns plötzlich wird es erleuchtet. Professor Peter Stuhlmacher ging mit mir eins ins Gymnasium, war später Professor der Theologie. Ich habe ihm mal eine Ausarbeitung von mir geschickt. Da hat er zurückgeschrieben, naja, das ist eben das pietistische Verständnis. Und jetzt im Alter, seit er im Ruhestand ist, schreibt er plötzlich eine Schrift, Jesus ist überhaupt nicht zu verstehen ohne Jesaja 53. Das, was er vorher über pietistisches Verständnis abgetan hat. Und plötzlich ist ihm klar geworden, er erleuchtet worden, der Allerverachtetste und Unwerteste. Durch den wird der Plan des Herrn gelingen. Er, mein Knecht, der Gerechte, wird die vielen gerecht machen. Er, der sich hinführen lässt wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, das nicht widerstrebt. Selbst Schweine widerstreben, Ochsen widerstreben, Schafe lassen sich führen zur Schlachtbank. So lässt er, geht Jesus hin, der Vater ist alle Zeit bei mir. Da ist diesem Herrn Professor ein Durchblick geschenkt worden. Den Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren, die haben Großes gedacht von Jesus. Wir aber dachten, er sollte Israel erlösen. Soll der Erlöser sein. Denen hat sogar das Herz zu brennen angefangen, als Jesus die Schrift ihnen ausgelegt hat. Und hoffentlich geschieht das immer wieder auch bei uns, dass die Herzen zu brennen anfangen. Wie herrlich ist dein Wort. Aber dann, als er ihnen das Brot brach, erkannten sie ihn und sie rennen durch die Nacht nach Jerusalem. Wir haben den Herrn gesehen. Es geht nicht darum, dass wir als Pflichtaufgabe anderen von Jesus sagen, sondern die Menschen müssen spüren, dass wir ihm selbst begegnet sind, seine Gegenwart erfahren haben, einen Durchblick bekommen haben. Er lebt, mein Heiland. Lassen Sie mich dazu einiges sagen, zu dem, dass wir Jesus erkennen sollen. Neulich habe ich meiner Schwester geschrieben, es ist eigentlich interessant, dass im Alter, jedenfalls meine Erfahrung, viel von dem abfällt, was theologisches Rüstzeug war, was in Kommentaren steht. Und ich habe dann geschrieben, es wird manches luzide, hell, klar, was man vorher gar nicht erkannt hat. Ich möchte Ihnen Mut machen, dass die Gelegenheit des Alters, wenn sehr viel abfällt von den täglichen Aufgaben, von den Pflichten, von den familiären Bedingungen, dass wir plötzlich Durchblicke bekommen. Es wird vom alten Reichspräsident Hindenburg berichtet, dass er noch auf dem Sterbebett gesagt hat, vorher hat man gesagt, er hat das Losungsbüchlein auf seinem Nachttisch liegen und so, er hat gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube, dass Jesus Christus mein Heiland ist und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. Das ist Altersweisheit. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr ist und dass ich mich seiner Gnade getrösten darf. Ist so ähnlich Wie damals, als ich im 7. theologischen Semester eigentlich aussteigen wollte und gesagt habe, ich sehe nicht mehr durch von der Fülle des Stoffes, das Examen schaffe ich nicht. Und da hat unser Repetent, der Stiftsassistent Fekelm in Tübingen gesagt, warten Sie ab, bis 8. Semester kommt. Und plötzlich strömt alles, was Sie gelesen und gehört haben, zusammen. Und es passt alles zusammen. Er hat recht gehabt. Wenn das schon beim Studium so gilt, von einer Fülle von Stoff, wo man meint, man kann nicht mehr durchsehen, kriege ich alles gar nicht hinein. Wenn das zusammenströmt, erst recht, kann es sein, dass im Alter, was heißt es, kann sein, so hat es der Herr Jesus mit uns vor, im Alter vieles zusammenströmt und vieles wegfällt, was zweitrangig ist und bloß noch das eine, was Not ist, wichtig ist. Ich habe gestern von meinem Vater erzählt, als der so im Sterben lag und man mit ihm schon gar nicht mehr sprechen konnte, hat er, der großer Pädagoge, Volkswirt war, leitender Mann im Kultusministerium, was immer gesagt, große Bildungspläne, große Zusammenhänge. Hat er schon etwas gesehen, dass in der Welt Gottes noch etwas anders ist als unsere klitzekleinen Häkelarbeiten, die wir auf dieser Welt machen. Bruder Andreas Schäfer, dem habe ich mal gesagt, warum lädst du mich alten Knochen eigentlich ein in die Langensteinbacher Höhe, wo so viele andere bei Konferenzen sagen, oh, der ist alt jetzt, den brauchen wir nicht mehr. Dann hat er gesagt, die alten Brüder haben uns etwas zu geben, was viele von den Jungen nicht geben. Ich weiß nicht, ob das bei mir stimmt, aber es die Griechen, die gar nicht fromm waren, waren Heiden. Die haben den Rat der Alten gehabt, weil sie wussten, auch in menschlichen Zusammenhängen haben die eine Erfahrung, ein Wissen. Bei uns, wenn mal ein Minister im Ruhestand ist, da fragt keiner mehr nach Kohl oder Schröder, die sind weg vom Fenster, die brauchen wir nicht mehr. Gell? Anstatt dass man sagt, wir brauchen eure Erfahrung, wir brauchen einen Rat der Alten. Wie seht ihr die Geschichte an? Ihr lauft doch mit eurer ganzen Volkswirtschaft gegen die Wand im Augenblick. Wo soll das hinführen? Habt ihr nicht einen Rat, was wir machen können? Und erst recht im Geistlichen ist es so, dass unser Gott uns die Würde gibt im Alter, dass wir erkennen dürfen. Mir hat sehr geholfen, das, was der große jüdische Philosoph und Theologe Maimonides, der hat um 1200 gelebt, ist schon lange her, aber der hat gesagt, es ist so, dass Gott seinen Leuten im Alter noch eine gewisse Spanne Zeit zulegt, als Zulage gibt, damit sie, wenn die beruflichen Verpflichtungen wegfallen, wenn der Familie nicht mehr so viel Sorgen sind, wenn das fleischliche Verlangen langsam abstirbt, wir Zeit haben, eine Antenne auszufahren nach den göttlichen Erkenntnissen. So ist es, dass wir im Alter Großes erwarten dürfen. Ich habe den Alten, Sie wissen, ich erzähle viele Geschichten, vergeben Sie mir, das gehört auch zu alten Leuten. Unser Bruder Walter Tlach, großer Schriftkenner, Dekan in Württemberg, Leiter unseres Jugendwerks der Nachkriegszeit und dann Gründungsrektor des Tübinger Albrecht-Bengel-Hauses, des großen und wichtigen Studienhauses. Im Alter war er in die Demenz abgesunken und hat eigentlich, die Frau hat morgens den Fernseher eingeschaltet und er hat den ganzen Tag Bildler angesehen. Ist die Gefahr im Alter, dass wir unterhalten werden durch die Kiste da. Als ich ihn besuchte, habe ich gefragt, Walter, womit beschäftigt sich dein Geist? Und da war es, wie wenn er wieder seine Vorlesungen in Tübingen halten würde. dass im Alten Testament alles, die ganzen Linien auf eine Gestalt zulaufen. Was ich vorher sagte, Jesaja 53, er, der Gerechte, mein Knecht, wird die vielen gerecht machen. Bei Jesaja steht noch, wie lieblich sind die Füße der Boten, die Frieden verkündigen. Beim Prophet Nahum heißt, der Bote, der kommt. Und dann heißt, es wird der Erlöser kommen aus Zion. Es läuft alles auf den einen. Plötzlich war das Fernsehen nebensächlich, die Bilder. Und sein Geist war voll da, konzentriert auf Jesus. Kann im Alter geschehen, selbst wenn wir abgesackt sind in die Demenz. Ich habe Ihnen vorher gesagt, von unserem Bruder, der so plötzlich in die Demenz abgesunken ist, der in der Synode tätig war. Ich habe gesagt, Walter, jetzt beten wir noch miteinander. Und ich habe angefangen, dachte, ich wollte für ihn beten und mit ihm. Dann hat er angefangen und nicht mehr aufgehört. Er, der sonst kaum mehr was über die Lippen bringt, beim Gebet ist geströmt, voll Zusammenhänge vom verfolgten Volk in Sudan und in China und in Nordkorea und die Arbeit im CVJM und die jungen Menschen und die Generationen, auf die wir Lasten zulegen. Alles vor den Herrn gebracht. Aufgewacht. Da auf die in die Demenz abgesunkene Frau Professor Dr. Kimmich, die war so unsere führende Persönlichkeit in der EKD-Synode, im Rat der EKD und ist jetzt kaum ansprechbar, die darf ich begleiten und betreuen. Wenn wir anfangen zu singen, ich singe dir mit Herz und Mund, schönster Herr Jesu, die güldene Sonne, da geht ein Vers um der andere. Alles da, lebendig, hellwach. Und dann sagt sie nachher, das ist schön, dass der Geist wieder lebendig wird. Gott kann uns solche Augenblicke schenken, Durchblicke. Dr. Erich Stange, der langjährige Reichswart der deutschen CVJM, war im Alter, als man ihm CVJM verabschiedet hat, verantwortlich für den Aufbau der Telefonseelsorge in der Bundesrepublik. Aber dann wurde er immer vergesslicher. Früher hat man nicht von Demenz gesprochen, man hat gesagt, er ist verkalkt. Und da hat er mich eines Tages angerufen und hat gesagt, Bruder Chef, könnte ich nicht mal mit Ihnen sprechen, können wir uns nicht treffen? Ich dachte, oh, liebe Zeit. Und dann, als wir über einer Tasse Kaffee im Kaffeeraum des CVM saßen, hat er gesagt, Bruder Chef, mich beschäftigt eine Frage. Es könnte doch ein Buddhist oder ein Hindu Theologie studieren an einer unserer Fakultäten, und das alles in seinen Geist aufnehmen, er könnte das Examen sogar mit sehr gut bestehen und sogar noch einen Doktor machen. Aber er bliebe Hindu und wäre kein Christ. Kann sein, dass die Theologie einfach bloß äußerliche. Plötzlich war der alte Mann, der kaum mehr reden konnte, voll da. Und sie haben gemerkt, womit sich sein Geist von Gott her beschäftigt. Und dass er Durchblicke bekommt, dass ein Unterschied ist zwischen theologischem Bücherwissen und dem, was mein Herz wirklich prägt. Es liegt auf diese Nummer Idea Spectrum mit dem Interview mit Professor Robert Spähmann, Kreiser Professor. Die schöne Frage an ihn, wir sind doch im Weltall, als Erde bloß Mini-Kügelchen im unendlichen Raum des Weltalls. Warum hat denn Gott mit unserer kleinen Erde das vor? Und überhaupt, wenn die Toten auferstehen, aller Generationen, wo sollen die auf unserer Erde einen Platz haben? Nicht auf der Theresienwiese, die reicht nicht aus, und nicht der Cannstatter Wasen und nicht das Tempelhofer Flugfeld. Da sagt Professor Spähmann, mir ist gekommen, wenn Himmel und Erde vergehen werden, wenn es in der Bibel steht, durchs Feuer hindurchgehen, dass Gott im unendlichen Weltraum ganz neue Ebenen schaffen kann, Begegnungsflächen für alle die Gott erwecken wird. Was für ein Durchblick! hat oft meine Frau beschäftigt. Wo treffen wir uns einmal, alle, die verstorben sind? Das kann ich sagen, der alte Professor Spähmann hat einen Blick bekommen. Durchblick, eine Antwort. Mein Freund Ajit Fernando, Sri Lanka, früher Ceylon, war einmal bei einer Auswahl für den internationalen Direktor des Lausanner Bewegung. Er sollte Asien vertreten, ich sollte Europa vertreten. Aber er hat in den 3 Stunden der Befragung unseres Kandidaten kein Wort gesprochen. Ich habe nachher gesagt, Ajit, warum hast du geschwiegen? Ja, hat er gesagt, der Mann, den wir denn da als Kandidaten hatten, ist ein paar Jahre älter als ich. Und in Asien ist unmöglich, dass man als Jüngerer einen Älteren kritisch befragt. Wir haben einen Respekt vor dem Alter. Und dieser Ayat Fernando ist jetzt auch mit mir alt geworden. Er hat neulich das wunderbare Bild geprägt und sagt, warum behaupten wir eigentlich die Vorstellung vom stellvertretenden Leiden des Herrn Jesus? So etwas Undenkbares. Seine Erfindung, so etwas Unnatürliches. Dabei ist unser Blut so, wenn wir die kleinste Verletzung haben, das ist ihm aufgegangen als Wunder schon in der Schöpfung. Ein bisschen infiziert, dann kommen die weißen Blutkörperchen und nehmen den Kampf auf mit dem Eindringling, der vergiften will, und opfern ihr Leben. Die toten beiden Blutkörperchen sind nahe das, was wir Eiter bezeichnen, die Opfer, damit der Körper gesund bleibt. Und so sagt er, ist schon in unserem Blut. In jedem von uns im Körper ist organisch angelegt stellvertretendes Leiden. Lass doch die Zweifler behaupten, was sie wollen. Das ist eigentlich was ganz Natürliches, was in uns angelegt ist. Durchblick. Wilhelm Weigle, der große Seelsorger, evangelischer Jugend, nachdem das Essener Jugendhaus genannt ist, das Weiglehaus, hat als alter Mann sich bewährt als Seelsorger unter jungen Leuten. War er merkwürdig sowieso im Weiglehaus. Nachfolger war Wilhelm Busch. Und die Ältesten, die Weiglehausleute haben immer gesagt, wir haben die älteste Kanonenfabrik in Essen, den Krupp, und wir haben den ältesten Jugendpfarrer der Welt. Als Wilhelm Busch 64 Jahre alt wurde und von seiner Kirchenleitung wie vergessen war, so war es schon bei Vorgänger Wilhelm Weigle gewesen. Er war als alter Mann, kleiner, verschrumpelter Mann, Jugendseelsorger. Und da hat ihn einmal ein junger Mann gefragt, Herr Pastor Weigle, jetzt hat mir Jesus die Sünde vergeben. Ich möchte doch mit Jesus leben und immer wieder kommt die Sünde in mein Leben. Ist da was kaputt oder kann man sich auf Jesus nicht verlassen? Da hat Weigle gesagt, weißt du, es ist so, wie wenn dir ein Rußkorn ins Auge fliegt. Damals war es noch kein blauer Himmel über dem Ruhrgebiet, sondern über den vielen Zechen und Kruppkaminen war die Luft voll mit Kohlestaub. Wenn dir so ein Kohlepartikel, Staubpartikel ins Auge fliegt, das kannst du nicht verhindern, kommt immer wieder vor. Aber dann tränt und schafft das Auge, bis du endlich das raus hast. Und so ist bei einem rechten Christen, der findet sich nicht mit ab, wenn die Sünde kommt, sondern schafft das, bis ich es vor dem Herrn Jesus bereinigt habe und wegbringe. Wunderbares Bild, ein Bild aus der Schöpfung, um klarzumachen, wie das ist, wenn ins Leben der Christen auch wieder Sünde hineinkommt. Ich erzähle laufend von so Durchblicken bei alten Menschen. Aber vor allem kann man Durchblicke bekommen im Wort Gottes. In Württemberg lebte der große Schriftausleger Johann Albrecht Bengel, Klosterpräzeptor von Denkendorf, das heißt Lateinlehrer bei den jungen Burschen, die 11, 12 Jahre alt waren. Mit denen musste er sich beinahe 3 Jahrzehnte herumärgern. wie ebenso Burschen sind. Und bei jeder Berufung an die Fakultät nach Tübingen wurde er souverän übergangen. Man wollte den frommen Johann Albrecht Bengel nicht in Tübingen haben. Da war er manchmal nah dran, mit Gott zu hadern. Warum werde ich eigentlich vergessen? Gott, du hast mir doch große Gaben gegeben. Bis ihm der Durchblick geschenkt wurde, dass ich hier in meinem dunklen Denkendorf sitzen darf, in hoc loco meo obscuro, in meinem dunklen Loch Denkendorf, bin ich in den Mittelpunkt der Weltgeschichte Gottes gerückt, dass mir Gott die Bibel erschließt. Bis heute gehört zur Standardliteratur eines Theologen. Noch nach 250 Jahren, nachdem Bengel gestorben ist, Gnomon, seine Auslegung, wo viele andere Kommentare längst vergessen sind. Durchblicke in der Schrift. Gibt's zwar bei dem Bengel so. Ich erzähle Ihnen auch von einigen Durchblicken, die ich bekommen habe in letzter Zeit. Wenn Jesus sagt, mit meinem Sterben ist es so, wie wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt. Wenn es das nicht geschieht, bringt es keine Frucht. So erklärt Jesus sein stellvertretendes Leiden, sein Sterben. So wie beim Weizenkorn, ganz normal wie in der Schöpfung. Und ich durfte dann weiterdenken. Ist überhaupt so, wenn das Weizenkorn Frucht bringt? Sind lauter Todesprozesse. Kommt die scharfe Sense und mäht den Halm ab. Und dann wird er gedroschen. Sie müssen mal so einen modernen Mähdrescher sehen, was das für Erschütterungen sind. Und dann wird in der Mühle das Korn gemahlen, dass bloß noch Puder übrig bleibt. Und dann wird der Bäcker walkt das. Früher wenigstens, heute gibt es die Teigmaschine. Und dann wird es einer Hitze ausgesetzt, das wird keiner von uns in der Sauna aushalten. Und dann gibt es Brot zum Leben, durch lauter Todesprozesse hindurch. Vielleicht haben das x Leute vor mir auch schon entdeckt, aber für mich war es ein Aha-Erlebnis. Jesus führt uns auf die Spur durch den Tod zum Leben hindurch. Leben für andere. Aber die Hauptsache steht ja da, ich herrschst und lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. So wie die Jünger von Emmaus, wir haben den Herrn gesehen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Durchblicke. Ich bin gestolpert vor 2-3 Jahren über Hebräer 8. Das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden. Wir haben einen Priester, welcher ist zur Rechten Gott. Was? Das ist die Hauptsache. Ich habe immer gemeint, die Hauptsache sei, dass man christlich und anständig lebt. Und wenn Sie heute in unsere Kirchen hineinsehen, dann spielen die Werte eine große Rolle. Und als ob das Hauptproblem Homosexualität sei, Pro und Contra, Abtreibung. Die Hauptsache, das andere ist nicht nebensächlich, aber die Hauptsache, wovon wir reden, nicht ob Kinder getauft werden, Säuglinge oder Erwachsene. Die Hauptsache, wir haben einen Hohepriester, der ist zur Rechten Gottes und tritt für uns. Das habe ich bisher in meiner Verkündigung nicht als Hauptsache dargestellt. Und in meinem Christenleben habe ich gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du mich lieb hast, dass du mich kennst. Und dann ist mir plötzlich aufgegangen. Römer 8, welcher ist zur Rechten Gottes und tritt für uns, tritt für mich ein. Morgens, bevor ich das erste Gebet sprechen kann, sagt Jesus zu seinem Vater, Vater, pass auf den Schiffbruch auf, dass er keine Dummheiten macht. Er tritt für uns ein. Hebräerbrief ist voll von dem Gedanken, er ist zur Rechten Gottes und dann Als ich diese Entdeckung meinem Freund Professor Martin Hengel, inzwischen auch nach schwerem Krebsleiden gestorben, gesagt habe, hat er gesagt, ja, ich bin auch erst draufgekommen als Theologieprofessor, dass am meisten im Neuen Testament zitierte alttestamentliche Wort ist Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege die Feinde zum Schemel deiner Füße. Am meisten zitiert, ich möchte sie auch mal auf die Spur setzen. Warum haben das die ersten Christen zitiert? Er ist aufgefahren. Er ist jetzt zur Rechten Gottes. Er regiert mit. Und er kennt mich, er tritt für mich ein. War plötzlich ein ganz neuer Durchblick, den Gott mir geschenkt hat. Er, mein Heiland, der sein Leben für mich gegeben hat, der tritt für mich ein. Und dann kam im letzten Jahr eine Korrektur dessen, was ich oft vertreten habe bei Evangelisationen und Vorträgen. Wenn ich einmal vor dem heiligen Gott erscheinen muss, dann möchte ich am liebsten in den Boden versinken. Wenn all das deutlich wird, jedes unnütze Wort, auch in Predigten, jedes unnütze Wort bei der Kindererziehung, in der Ehe. Ach Herr, wie kann ich dann bestehen? Und dann habe ich immer gesagt, und dann wird Jesus, mein Herr, vor den Vater treten und sagen, ich trete für den Rolf Schiffbuch ein, da ist vieles falsch gelaufen, aber ich bürge für ihn. Und das war bis dahin mein Trost. Und plötzlich ist mir klar geworden, Gott ist doch nicht der Gestrenge, der so lang streng und forschend auf mich sieht, bis endlich der treue, liebe Herr Jesus für mich eintritt. Sondern der Vater im Himmel wird strahlen vor Freude, dass Jesus mich gefunden hat und mich in die Hand genommen hat. Das ist nicht der strenge Gott, sondern der jubelt drüber, mein Erlösungsprogramm ist sogar beim Rolf Schiffbuch zum Ziel gekommen. Der große Gott voll Liebe, der sich danach sehnt, dass wir seinen Erlöser finden, den Heiland Jesus. Ein Durchblick, der mir, vielleicht haben es x Leute vor mir schon längst gesehen, bis ich es endlich begriffen habe. Aber für mich war das ein entscheidender, neuer Durchblick. 78 Jahre alt war ich, bis ich das begreifen durfte. Im Augenblick bin ich dran, dass Gott mich auf die Spur gesetzt hat, dass das entscheidende Geschenk Gottes die Gerechtigkeit ist. Wir reden viel von Erlösung und alle Welt, die Schriftsteller unserer Welt benutzen das Wort Erlösen und Erlösung mehr als wir ahnen. Sehnt sich unsere Welt nach Erlösung, auch nach Erlösung von Selbstgerechtigkeit, von Selbstsucht. Aber es ist noch was anderes. Er, mein Knecht, der Gerechte, wird die vielen gerecht machen. Bin auf die Spur gesetzt worden, ich habe schon mal hier drüber in der Langensteinbacher Höhe sprechen dürfen, dass die Bibel viel von Gerechtigkeit redet. Gestern Abend haben wir auch, ich bin jung gewesen, alt geworden, habe noch nie gesehen, dass Gott einen Gerechten verlassen hat. Und es ist wahrscheinlich eine Spur, die auf den gerechten Jesus hinzielt, schon ein Hinweis im Alten Testament. Dann erst wird das Wort voll und verstanden. Aber es wird ja im Alten Testament nirgends gesagt, wir können nichts Gutes tun. Wir Menschen können unheimlich viel Gutes tun, wenn wir uns einen Laden legen. Die Welt wäre schon längst zerbrochen, wenn es nicht Menschen gäbe, die versuchen, das Gerechte zu tun. Aber beim Propheten Jesaja heißt es, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Wie ist denn das? Da kann ich versuchen, bevor ich auftrete, einigermaßen sauberes Hemd zu haben, die Schuppen wegzukratzen. Und dann sagt meine Frau, so kannst du nicht unter die Leute mit diesem Fleck auf deiner Krawatte. Sag ich mal, Entschuldigung, 99,8% meines Outfits sind perfekt, doch 0,2%, der Fleck, so kannst du nicht unter die Leute. All unsere Gerechtigkeit, das heißt, es ist nichts, da ist hoffentlich sehr viel Freundlichkeit, Gastfreundschaft, Entgegenkommen, Geduld, hoffentlich. Aber so kann ich doch vor Gott nicht treten. Mit der Panne, mit den paar Worten, mit dem Zorn, mit der Ungeduld. Das sind Flecken. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Und dann ist die Sehnsucht da. Nicht Sehnsucht, die Zusage Gottes, dass er uns wie eine Braut geschmückt wird mit dem bräutlichen Kleid. Gott über uns seine Gerechtigkeit breitet. Wenn im Fernsehen kommt, dass das Bundesverfassungsgericht wieder ein Urteil verkündet und die Richter mit ihren roten Roben erscheinen und mit dem Barett, dann sehen sie nicht, was drunter ist, ob die Haare haben oder bloß Haut. Und ob die Kleider drunter anständig sind oder nicht, alles zugedeckt. Er wird mich überkleiden mit dem Kleid mit dem bräutlichen Schmuck der Gerechtigkeit. In Korntal gibt es seit Gründung der Brüdergemeinde 1819 die Tradition, dass die Glieder der Brüdergemeinde bestattet werden in einem weißen Sarg. Bloß sinnbildlich. All das Vergängliche, das Irdische, nach 3 Tagen bloß noch nach Verwesung riecht, zugedeckt. Mit der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes. Gib mir dort ein neues Kleid, welches ist Gerechtigkeit. Es ist erstaunlich, wie wenig Lieder das aufnehmen, dass das die Hauptsache ist. Bei Jochen Klepper ist das da. Er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Und Hiller, gib mir dort ein neues Kleid, welches Gerechtigkeit. Zinzendorf, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Aber sonst sind unsere Gesangbücher voll mit der tröstlichen Nachricht, ja, weil mich festhält deine starke Hand, ein herrliches Lied. Stehe in meines Herren Hand. Alles wunderbar, biblische Nachricht. Aber dass das Entscheidende sein soll, dass ich, der ein beflecktes Kleid der Gerechtigkeit habe, überkleidet werde mit seiner Gerechtigkeit. Dass das die zentrale Aussage von der Ankündigung Jesaja 53 ist. Er, mein Knecht, der Gerechte, an dem selbst seine Feinde nicht etwas fanden, was gegen ihn sprach. Er wird die vielen gerecht machen. Durchblicke. Ich wollte Ihnen Mut machen, dass Sie die Jahre, die Ihnen geschenkt sind und die Tage, gespannt darauf ausrichten, was teilt mir mein Herr an Erkenntnis zu. Paul Gerhardt, mein Auge schaut, was Gott gebaut zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein Vermögen sei mächtig und groß und wo die Frommen dann sollen hinkommen. Das sagen kritische Leute unserer Zeit, das ist eine Transgression. Plötzlich kommt er von der Schöpfung, von den Bäumen, vom Wald. Und wo die das ist doch ein Bruch. Hätte Paul Gerhardt gesagt, ist doch kein Bruch. Ich sehe an der Schöpfung, was mein Gott kann und was er mit meinem sterbenden, vergänglichen Leib einst noch vorhat. Vor ein paar Monaten waren die Bäume kahl, haben nach nichts ausgesehen und jetzt wird was draus. Gespannt warten, was unser Gott tun kann, der Schöpfer und Erlöser. So wie er den Liederdichtern Durchblicke gegeben hat, eigentlich sind unsere Kreuele voll von biblischer Kost und dann wieder Durchblicke, die den Liederdichtern geschenkt wurden. Dass auch sie das Alter dazu benutzen. Ich habe angefangen, eine Kladde, die habe ich überschrieben mit Erkenntnisse. Das hilft mir bei jedem Bibelabschnitt, den ich lese morgens, oder auch in der Vorbereitung meiner Dienste sehen, wo ist das Ungewöhnliche? Im Alter sind wir eigentlich in der Versuchung, dass wir bei vielen Predigten und Bibelarbeiten sagen, na ja, das haben wir auch schon mal gehört, gell? Längst bekannt. Als ich das erste Mal als junger Mensch gehört habe, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, habe ich gedacht, wunderbar, ausgezeichnet. Wenn ich es jetzt als 80-Jähriger höre, ist gut, abgehakt, habe ich schon längst gehört. Also die Gefahr des Alters, dass wir so viel schon gehört haben und deshalb gar nicht mehr in uns wirken lassen. Und deshalb ist ein Geschenk des Alters, dass wir gespannt sind auf Erkenntnisse. Ich bin inzwischen bei der dritten Glatte vollgefüllt. Nicht jeden Tag, aber dann plötzlich ist wie wenn eine Schneise sich öffnet und man ein Durchblick, ach so, da gehört das hin. Einige von Ihnen wissen das, ich habe das schon mal erzählt in unserer Gemeinde. In Schondorf war eine alte Dame aus dem Baltikum. 14 Tage nach ihrer Hochzeit ist ihr Mann von den Bolschewisten erschossen worden. Eine treue Helferin im Kindergottesdienst, treue Besucherin der Bibelstunden, der Gottesdienste. Aber sie hat die Gewohnheit gehabt, dass manchmal plötzlich in der Predigt oder in einer Bibelstunde sie wie ein Peitschenschlag gerufen hat. Aha! Da hat sie gar nicht bei sich behalten. Jetzt war ihr ein Durchblick geschenkt worden. Jetzt hat sie was begriffen. Und so, ich muss nicht sterben, bevor ich nicht Aha-Erlebnisse habe. Bevor ich nicht neue Erkenntnisse habe, wie es dieser fromme Simeon im Tempel gehabt hat. Den Heiland Gottes erkennen. Im Angesicht des Herrn Jesus die Herrlichkeit Gottes erkennen. Das gewähre du den Schwestern und Brüdern, Herr, ich bitte dich, du Erbarmer, du hochheiliger Gott, der du vor dem Vater vor uns eintrittst, gib uns Teil an diesem ewigen Leben, an diesem Durchblick, dass sich der Himmel öffnet und wir plötzlich erkennen, was an längst Verborgenem uns erschlossen wird, dass wir das Vorrecht haben, Wahrheit zu erkennen in einer Welt der Lüge. Herr, du adelst uns mit dem, was du für uns bereit hast. Danke dafür. Amen.